Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Europe's B2B Software as a Service Sales Podcast. Heute mit Patrick Utz, deswegen auch Deutsch. Wir haben überlegt, sollen wir es auf Schweizerdeutsch machen, aber beide im Raum Zürich sind, haben uns dann für Deutsch entschieden, damit das auch im deutschsprachigen Raum in dem Sinne verständlich ist. Patrick, du bist seit über 15 Jahren Sales Trainer und Coach für Betriebsorganisationen, bist aber auch Sparringpartner und Advisor für Unternehmenslenkerinnen und Lenker. Und gibst da in dem Sinne wirklich sehr hands-on Inputs und neben nicht nur, ich sage jetzt mal, generischen Verkaufsinput auch sehr viel Positives von Sales Playbook-Kunden gehört, die sagen, hey, für Sales Training wirklich, wenn ihr das mal braucht, Patrick Utz in der Schweiz ist ja einer der Meinungsführer und die wirklich Klarheit im Vertrieb schaffen. Vielleicht über zu dir, Patrick, was hat dich zum Verkauf gebracht und was sind zwei Dinge, die du sagst, die können eigentlich eine Vertriebsorganisation sofort umsetzen? Noch vor Weihnachten ist vielleicht knapp, aber zumindest im Januar.
Also das Thema Verkauf hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Mein Vater war Unternehmer. Ich habe das immer mitgekriegt, auch in seinen Anfängen und habe dann während meinem ganzen Studium immer gearbeitet, habe das alles in der Abendschule gemacht und während dieser Zeit gearbeitet und da auch viele Rollen im Bereich Marketing, Verkauf wahrgenommen. Nach dem Studium bin ich dann in größere Unternehmen gegangen, auch da immer Verkauf, Marketing, habe dann auch Unternehmen selber geführt. Auch da hört der Verkauf noch nicht auf, da musst du die Umsatzzahlen bringen Ende Jahr und auch eine gute Organisation haben. Und bin dann eigentlich eher durch einen Zufall in diese Selbstständigkeit gekommen, gemeinsam mit einem alten Sales-Haudegen, wirklich ein cooler Typ. Und dann haben wir zusammen eine Firma aufgebaut, die hieß Sales Generator. Und da drin dann eigentlich, ehrlich gesagt, wirklich die ganz tiefen Sales-Erfahrungen gemacht über all die Jahre, als ich mit Vertriebsorganisationen, du hast es gesagt, auch mit Unternehmerinnen und Unternehmen am Thema gearbeitet habe.
Ja.
Genau, so kam das eigentlich.
Ja, ja, das finde ich super spannend. Und ich glaube, die Rolle verändert sich dann auch vom Unternehmer oder vom Geschäftsführer, oder eigentlich das ist die wichtigste Eigenschaft, oder? Eine Vision nach außen zu bringen, das Team auch zu verkaufen, um Talente zu gewinnen und zu halten, oder? Wo gehen wir hin? Und dann aber auch Kunden zu gewinnen. Wie hat sich da die Rolle verändert? Oder vielleicht ist das auch spannend, weil wir viel mit Gründern arbeiten. Was sind zwei Dinge, die du als Geschäftsführer immer noch gemacht hast im Verkauf? Weil du hast dann auch noch andere Aufgaben.
Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ich war mal Geschäftsführer in der Geschäftsleitung bei Campari. Und wir hatten damals ein neues Produkt gekriegt, das hieß Sky Wodka. Einige kennen es in der Zwischenzeit. Es war damals ganz neu. Niemand hat auf einen neuen Wodka gewartet. Wir haben dann herausgefunden, dass es bestimmte Strukturen gibt in der Gastronomie, wo wir rein wollten. Es war vor allem die Gay-Community und die gehobenen Barbetriebe. Und da habe ich als Beispiel, war ich da selber mit dabei. Also an vorderster Front habe ich als Mitglied der Geschäftsleitung, habe ich da Türen geöffnet und Abschlüsse gemacht. Ich habe das immer auch als Rolle gesehen. Und ich denke, das ist auch wichtig zu deiner Frage, voranzugehen und Türen zu öffnen, auch zu helfen, wenn das nicht einfach ist und zu zeigen, dass man committed ist. Also dem Team hilft das enorm. Und du hast auch eine ganz andere Gesprächsebene in den Themen, als wenn du quasi immer drauf rumdrückst, warum machst du das nicht, als wenn du darüber diskutierst, wo gehen wir als nächstes hin, was öffnen wir, was erschließen wir, oder? So habe ich das immer verstanden. Ja, ich habe mir da auch schon den Kopf wund geschlagen damals, aber für mich war es eigentlich nie schwer. Ich hatte nie Mühe damit, so Neuland zu betreten, sowas anzupacken,
ja. Ja, finde ich einen super spannenden Punkt von dir, weil es ist auch zwei Jahrzehnte her, als du schon in der Geschäftsleitung warst und
in
der Gruppe. Und heutzutage ist so dieses dominante Software-as-a-Service-Modell vom SDR, vom Sales Development Rep, der dann Leads generieren soll, die übergeben an einen Account Executive, der dann nur verkauft und dann übergibt an einen Customer Success Manager. Ich bin bei dir bei dieser These, oder dass eigentlich der Geschäftsführer, die seniorste Person, es ist viel einfacher für dich oder für mich, eine Türe zu öffnen, je nachdem, bei einem Kunden. Was ist etwas, wenn ich nicht Geschäftsführer bin, was ich sofort tun kann und sagen, ich habe jetzt nicht diese Autorität, bin ich Member of the Executive Board wie der Patrick? Wie also ich an neuen Kunden reinkomme, kalt?
Ich persönlich bin der Meinung, dass es nur wenige Geschäftsbereiche gibt, wo der Titel absolut matchentscheidend ist. Also wenn du da irgendwelche Millionen-Deals anteigen musst und du musst da an vorderster Front die Türen öffnen, dann hilft es sicher, wenn dir jemand helfen kann aus dem Executive-Bereich. Aber sonst diese Diskussion, ich habe den Titel nicht und so, das höre ich ja auch oft.
Ja.
ich finde die etwas müßig. Ich glaube, dass das gar nicht relevant ist. Ich glaube vielmehr, viel relevanter ist, dass du die Türen aufstößt. Also nicht darauf wartest, dass dir jemand das auftut, sondern du selbst. Also vielleicht, gut, es könnte sein, dass es Kulturen gibt, wo das mit der eigenen Rolle und der Funktion auch wichtig ist. Ich kenne solche Kulturen, aber jetzt hier in Europa, Dachregion, denke ich, spielt das keine Rolle, was du für eine Funktion hast. Es ist viel entscheidender, ob du Gas gibst oder nicht und dann die Leute rangehst.
Ja, und ein Thema dort, oder was wir immer wieder hören und sagen, hey, das macht alles total viel Sinn, Patrick, was du erzählst, und der Thibaut und der Patrick Trümpi und der Christian Krause und so weiter. Aber ich komme einfach nicht dazu, ich habe keine Zeit. Oder wenn, dann stifte ich meinen Bleistift, das sagt dann niemand so. Aber wie bringst du Menschen dazu, das Telefon in die Hand zu nehmen?
Meinst du als Sales oder jetzt, oder einfach generell?
Als Sales.
Gut. Ja gut, also wenn du als Sales ein Problem damit hast, und dann in Kompensationshandlungen sitzt, das sind all die Dinge, die du erfindest, damit du die Calls nicht machen musst, dann hast du ein echtes Problem. Also ich finde schon, Sales muss sich irgendwo vermutlich eine Struktur geben, das ist das, was gut funktioniert, eine Tagesstruktur geben, idealerweise, wenn du viele Outbound-Calls, also wenn du Call-Calls machen musst, idealerweise blockierst du dir Zeitfenster, und zwar diejenigen, in denen du deine Kunden gut erreichst. Das ist auch so ein Thema. Oder ich kenne immer noch viele Sales, die beginnen irgendwann um 9:30 ihre Calls zu machen. Das ist einfach, macht keinen Sinn, weil da sitzen die Entscheidungsträger in Meetings drin. Also wenn, dann rufst du auch mal um 8 an, du rufst um 9:30 an, du rufst gleich nach dem Mittag an, du rufst später im Nachmittag an, dann, wenn du die Leute erreichen kannst. Und diese Zeitfenster, die würde ich blockieren in meiner Agenda.
Rufst du auch mal um 7:30 an oder nach 18 Uhr? Weil wir sind ja je nachdem auch 8 Uhr bis 18 Uhr einfach durchgehend da. Oder bewusst in der Mittagspause. Ich meine, die Erfolgschance, die Conversion ist höher um 12:30 Uhr wahrscheinlich.
Ja, ist so. Ja, also so klassischer Mittelstand, Industrie, die beginnen früh zu arbeiten, oder?
Ja, genau. Also die sind die erreichbar, oder?
Ja, die kannst du um 7:30 anrufen. Echt kein Thema. Wenn du so ein bisschen, ich habe noch viele Kunden auch, zum Beispiel Berlin, eher in der Kommunikationsbranche, Unternehmensberatung, die brauchen ein bisschen Zeit, bis sie richtig laufen. Das ist noch schwierig, dann ist es eher 8:30. Aber ja, warum nicht ungewohnte Zeitfenster wählen? Und du musst das einfach ausprobieren. Ich habe das damals auch so gemacht. Ich habe diese Zeitfenster mehrmals abgeklopft und habe das ausgewertet. Oder wie viele Calls musste ich machen? Wie viele habe ich erreicht? Und was kam dabei rum? Und dann erkennst du relativ schnell, ob es da einen bestimmten Rhythmus oder einen Schlüssel gibt. Und den musst du in deine Arbeitswelt integrieren.
Ja. Ja, das höre ich schon oft und sage, ja, ich bin kein Morgenmensch und über Mittag habe ich einen Lunch und um 18 Uhr muss ich ins Gym und sagen, ja, dann ist der CEO vom Industrieunternehmen halt nicht da.
Aber dann sprichst du halt über Themen wie Commitment, oder? Also dann hast du, finde ich, als Sales schon auch ein bisschen ein Problem.
Was empfiehlst du hier deinem Geschäftsführer oder deinem Gründer auch, da ist ja viel mit Unternehmen zusammen, sagen, hey, ich habe Angst, an meine Verkäuferin ranzutreten und denen sagen, du musst um 7 Uhr musst du Leute anrufen, weil dann sind die CEOs von Industrieunternehmen da. Ja. Und ich sage, ja, habe ich keinen Bock drin und ich will in einem Unternehmen arbeiten, wo ich total flexibel bin, 9 Uhr bis 18 Uhr arbeite und ich habe keine Lust, ab 7 Uhr aufzustehen.
Also es gibt so,
dass die Verkäuferin des Unternehmens verlassen. Oder?
Für mich gibt es da zwei Themen, oder? Also das eine ist, wenn ich ja dann mit den Menschen arbeite und auch mich mit dem, zum Beispiel jetzt mit dem Gründer auseinandersetze, erkennen wir relativ schnell, ob die einfach so ein bisschen in der Komfortzone sitzen oder ob die ein grundsätzliches Problem haben. Das gibt es eben auch. Ja, es gibt es. Hast du sicher auch schon gesehen, wo du dich gefragt hast, warum nennt ihr euch Sales? Was ist hier los, oder? Leute, die wirklich auch nicht verstanden haben, welche Aufgabe sie hier haben und was von ihnen erwartet wird. Und wenn du jetzt die Gruppe Komfortzone nimmst, das ist die einfachere, oder? Da denke ich schon, dass ein Gründer vielleicht auch aktiver an den Sales-Aktivitäten teilnehmen sollte, ein Stück weit auch Enabler wird, mit den Leuten zusammen Call-Sessions zu machen. Das sind Dinge, die wir oft etablieren. Weißt du, wenn du zum Beispiel, ich sage es was, du hast jeden Montagmorgen hast ein Sales-Meeting zwischen 10 und 11, dann würde ich weiter blocken, 11 bis 12 Calls und um 12 zusammen was essen gehen. Ja. Dass das einfach kontinuierlich im Team stattfindet, damit diese Hürde, die dann jeder hat, dass die gebrochen wird, indem man im Rudel reingeht. Das sind so einfache Geschichten, die man machen kann.
Wie machst du das remote? Weil ich meine, das Thema, oder ist, früher war das in dem Sinne top, wenn, also ich komme ja, Beratung, Verkaufer, dann bist du zusammen, ja. Oder? Also, du siehst, der andere ist am Telefonieren, ja, steht auf, haut den Gong, hat den Auftrag abgeschlossen, sagt, hey, kurz rüber, ich habe das, dieses neue Skript, in dem sie funktioniert besser, hey, das ist gerade, hast du diese Tagesschlagzeile gesehen, oder ist ein Trigger für dich bei in der Industrie, Energiepreise sind hoch im Stahlbau, super relevant, ruf da an. Wie machst du es virtuell, dass dieser Übergang von der Hürde aufbrechen zum Mittagessen funktioniert?
Also die Zeit von 11 bis 12, die kannst du genauso dann virtuell machen. Also wir haben Kunden, die machen Call-Sessions, wo alle im Call drin sind. Lautsprecher gemutet, Chef kann aber zuhören, kann unterstützend wirken. Wir machen jetzt Calls von 11 bis 11:30, kurzer Austausch, nochmals bis 12, wieder Austausch. Also du kannst das auch virtuell umsetzen. Ja. Aber du hast natürlich schon recht, mit der ganzen Homeoffice-Geschichte, jetzt aus Sicht des Arbeitgebers, schickst du die Leute natürlich mit ihren Widerständen ein Stück weit in die Isolation. Das ist viel schwieriger, damit umzugehen. Den einen fällt das leicht und den anderen viel schwieriger. Und da muss ich halt als Vorgesetzter auch erkennen, wer hat es im Griff und wer nicht? Und wo muss ich einfach helfen oder unterstützen oder miteinander Call-Sessions machen als Beispiel?
Ja. Ja, was machst du, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich fühle mich einfach nicht wohl, irgendwo, ich bin in dieser Situation, ich komme nicht da raus, auch wenn du Mock-up-Calls machst, wenn du machst Rollenspiele, du machst die Calls und du merkst, es funktioniert immer, wenn wir das alle gemeinsam machen, funktioniert es und sonst funktioniert es viel weniger. Es ist wie Physiotherapie, oder? Jeder weiß, du musst es eigentlich einfach jeden Tag eine Viertelstunde machen, dann kommst du weit. Praktisch niemand macht.
Also was ich nie mache, sind fiktive Calls.
Ja.
Wir machen immer direkt live. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Elemente, die reinspielen. Oder? Also warum steht jemand an, warum macht er das nicht? Meist ist es so, dass die Leute einfach kein gutes Enabling haben. Die haben das Werkzeug nicht. Und aus Sicht des Verkäufers kann es natürlich schon auch sein, dass der das gar nicht zugibt und nicht sagt, weil er eingestellt wurde vom Chef mit großen Erwartungen und der Chef davon ausgeht, dass er das kann. Also gehst du nicht hin und sagst, ich kann das nicht, oder? Braucht ihr dann auch was? Also so dieses Enabling-Thema ist ein großes Thema. Aus meiner Sicht aber das, was eigentlich am einfachsten zu lösen ist.
Ja.
Und der zweite Aspekt, den ich auch zentral finde, das wäre jetzt auch einer von meinen Tipps gewesen, wo ich feststelle, dass da schlecht gearbeitet wird, ist das Targeting und die Qualifikation. Also eben nicht einfach blind anrufen, sondern schon überlegen, in welche Industrien gehen wir, in welche Unternehmensgrößen, welche Funktionen wollen wir ansprechen, die Personen mit Vornamen, Nachnamen identifizieren, so dass du nicht nur einfach jetzt eine Liste hast, sondern du hast Namen da, ich habe jetzt auch begonnen, in meinen Target-Lists noch einen Link auf LinkedIn zu setzen, dann klicke ich den an, bevor ich den anrufe, dann sehe ich noch das Gesicht.
Ja.
Das sind so einfache Geschichten, die dann diese Hürde, dieses Call-Calls, ein Stück weit. Das ist
eigentlich ein Warm Call, oder? Weil ich
bin
schon begriffen auf LinkedIn, oder vielleicht habe ich schon eine E-Mail geschickt. Genau. Ich glaube, das ist in dem Sinne etwas, was wir am meisten sehen. Diese Hürde geht dann runter, wenn man sagt, ja, kann ich auch Leute anrufen, wo ich schon mal eine Opportunity verloren habe, oder? Und sagt, ja, klar, mach das. Der Weg ist ja viel kürzer, da hast du schon viel Verständnis.
Aber das Problem ist natürlich, dass du dann unter Umständen sogenannte Dead Horses anrufst und kickst. Ja. Das ist halt, da muss ich auch als Vorgesetzter reinschauen und schauen, dass diese Liste, die jeder Sales hat, dass die eine gewisse frische Qualität hat, oder? Also wenn du dann am Schluss, du startest mit einer Liste und am Schluss hast du nur noch so eine Liste von denen, wo es nicht geklappt hat oder die du nicht erreicht hast oder denen du schon lange nachspringst oder nachfasst, dann kriegst du ein Problem, weil die Qualität der Liste schlecht ist und die Conversion fällt zurück und dann bist du wieder an dem Punkt, wo wir vorher gewesen sind, dass dann einfach der Sales keine Lust hat, sich wieder einen einzufangen. Oder?
Weil er nicht erfolgreich sein kann.
Ja, logisch.
Hatte ich auch schon in einem Unternehmen gesagt, Manuel, wir haben 6 Kunden, 2 gehen nicht ran, bitte geht zu den anderen 4 jede Woche. Und 2 haben gesagt, hey, ist okay, wir sind happy mit euch, lass uns aber weiterarbeiten. Und 2 haben gesagt, jetzt nicht, nächstes Jahr und dann was tust, oder?
Ja, also, genau. Ja,
neu Hälfte disqualifizieren, so wie ich dich verstehe, oder? Es ist wichtig, oder? Und auch mal sagen Nein und dann wirklich auf die richtigen fokussieren, oder?
Ja. Und auch das ist ein Prozess zusammen mit dem Vorgesetzten, oder? Also wir haben das zum Beispiel in einem kleinen Beratungsunternehmen gemacht und da sind wir so weit gegangen, dass die Chefs, mit denen habe ich die erste Trainingsrunde gemacht, haben wir dann in der zweiten Runde die ganzen Juniors mitgenommen und die Chefs haben eigentlich vorgängig alle Kunden rausgenommen aus den Zielkunden, wo sie persönlich dran waren und der Rest war grüne Wiese.
Ja.
Ja. Damit man da auch auftut, aber und sich nicht limitiert, oder?
Ja, also würdest du auch empfehlen, oder, dass man nicht in eine bereits vertrackte Situation reingeht und nachher schreibt der Kunde erstmal, hey, seit 2 Jahren war ich da und das war schon mit deiner Kollegin und das war hier da und also, kann ich nichts dafür, weiß ich nichts von,
schwierig. Ja, ist aber aus meiner Sicht schlecht qualifiziert, oder? Also das ist für mich die Frage, wie arbeitet dann das Unternehmen? Also ich finde nichts Unsäglicheres, als dann halt einfach Anrufe, die keinen Sinn machen.
Ja, absolut. Was wir alle auch auf der Empfängerseite täglich
wöchentlich erleben. Ja, genau. Weil es gibt etwas, was dir einen Termin generiert, und das ist Relevanz. Relevanz im Kopf der Person, die du anrufst, dass das Thema relevant ist. Und dazu gehört eben für mich auch die richtige Ansprache, das Adressieren der richtigen Themen. Wenn ich einen Head of Sales anrufe, dann habe ich eine andere Story, als wenn ich den Geschäftsführer anrufe. Und das ist einfach diese Vorbereitung. Ja. Und das muss sich auch in dieser Liste und in den Targets widerspiegeln.
Ja, absolut. Und jetzt vielleicht jetzt eine andere Flughöhe, oder ich meine, das ist über die letzten 15 Jahre eine hohe Bandbreite begleitet von Unternehmen oder von Mittelständlern bis Geschäftsführer, bis eben das Beratungsunternehmen erwähnt. Ich fand dein LinkedIn-Post gestern sehr spannend. Oder? Das, auf welche Branchen fokussieren Sie sich? Ich fokussiere mich nicht auf eine Branche. Vertrieb spielt sich fast immer gleich ab. Es geht darum, Menschen und Kunden für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Ich bin einverstanden. Was machst du mit Kunden, die aber sagen, ja, weißt du, wir sind im Immobilienbereich, ist das ganz, ganz anders. Oder weißt du, wir sind im Spital, das ist, Ärzte sind ganz speziell. Und alle sind immer ganz speziell, oder wahrscheinlich. Wo sagst du, das ist genau gleich. Und wo sagst du, hey, es gibt schon Unterschiede, ob du an die öffentliche Hand verkaufst oder ob du Pharma verkaufst oder große Maschinen oder Enterprise-Software-Lösungen. Weil,
ja, also ich denke, jetzt ich für meinen Business Case, ich bringe die Diskussion einfach immer wieder auf diese Ebene runter. Und nochmals, egal was du verkaufst, wenn du neue Kunden gewinnen willst, ist die erste Frage, wie kann ich Termine generieren mit Personen, die Entscheidungen treffen können auf Kundenseite, oder? Und im Gespräch drin ist für mich dann die Frage, welche Herausforderung hast du und wie können wir die bedienen? Und ich sehe selten bei den Herausforderungen eine Herausforderung, die jetzt explizit nur diese Branche hat, oder? Also den Einwand, den du schilderst, aus meiner Sicht, der kommt, wenn du es zulässt im Gespräch. Weißt du, wie ich meine? Also eigentlich musst du es schaffen, dass du möglichst schnell über die Themen sprichst, die das Gegenüber beschäftigt, egal welche Branche. Eine meiner ersten Fragen in einem Meeting, das wir abgemacht haben, ist die Frage, ob der potenzielle Kunde noch Wunschkunden hat.
Ja.
Und welche das sind. Und warum er denkt, dass sie heute noch nicht mit denen arbeiten. Und dann spielt es keine Rolle, welche Branche er ist. Du führst die Diskussion auf einer anderen Ebene.
Ja.
Das ist mal eines. Natürlich hilft es, wenn du Branchenreferenzen hast. Ich mache auch viele Calls mit Referenzen und ich habe natürlich heute schon die Qualität, dass ich quer durch alle Branchen arbeiten kann. Aber ich hatte zum Beispiel auch vor etwa 4, 5 Jahren habe ich mir gesagt, ich möchte mal für eine Bank arbeiten. Mhm. Ich hatte einfach schlicht keine Referenz auf Bankseite. Aber ich habe Businesses gefunden, die ähnlich funktionieren wie Banken und habe diese dann als Referenzen genommen. Also Dienstleister, auch Financial Services oder so. Das sind Möglichkeiten, wo du Brücken bauen kannst, ohne dass du dieses Thema aufbrichst, oder?
Ja, also du sagst auch technisch, also die Frage dann beantworten, oder das spielt sich vertrieben fast immer gleich ab, Patrick, technisch ja, inhaltlich in dem Sinne gibt es Nuancen. Das soziale Vertrauen ist aber wichtig, dass du zumindest verwandte Case Studies hast.
Ja. Und vielleicht noch ergänzen, was ich halt auch feststelle, das sind wir bei einem weiteren Thema, ist solche, du weißt nicht, wie unsere Branche funktioniert, Aussagen sind in der Regel Widerstandsaussagen.
Ja.
Und Widerstandsaussagen kriegst du entweder, wenn du unbewusst auf ein Thema rumdrückst oder halt deinen Weg als den einzig wahren anschaust und den verkaufen willst. Also wenn du mit Druck verkaufst, kriegst du solche Aussagen. Und du kriegst sie aus meiner Sicht auch, je tiefer du in der Organisation fliegst. Also ich merke einfach, die Qualität der Diskussion auf der obersten Unternehmensebene ist eine ganz andere. Da führst du solche Diskussionen nicht. Der will vielleicht verstehen, kann der mit unseren Leuten arbeiten und versteht der, wie wir funktionieren. Aber da ist diese Ebene von, du weißt nicht, wie unsere Branche geht, das ist eine rein andere.
Was eigentlich spannend ist, weil man müsste dann erwarten, dass jemand sagt, auf der mittleren Stufe sagt, ja gut, Hauptsache Vertrieb, wir müssen jetzt einfach mal ein Vertriebstraining machen und der CEO sagt, ja, aber ich bin der CEO von Campari oder von der UBS oder so. Und du sagst auch, es ist umgekehrt, oder? Weil er sagt, es ist mehr ein Führungs-, ein Enablement- und ein Umsetzungsthema, als dass es wirklich dann nur fachlich ist, oder?
Ja, es wird ja dann schon fachlich, aber wenn du die Journey anschaust, ist die Frage, wie setzt du das auf, oder? Also ich tendiere dazu, zuerst in die Oberebene reinzugehen, weil da einfach die Sichtweise auf das Thema Sales Performance oder wenn du ein anderes Produkt hast, Effizienz in Arbeitsprozessen oder whatever it is,
Ja.
Hast du eine übergeordnete Sicht und irgendwann wird dann das Projekt natürlich operativer, weil du in der Organisation auch tiefer runterkommst. Also irgendwann kommt das Thema schon, aber eben wenn du das gleich als erstes Thema hast, dann hast du ein Brett vor dem Kopf, oder? Also wenn du da schon geblockt wirst und
Kommst du
gar
da
nicht
schon nicht weiter?
reinkommst, zu verstehen, wo die Herausforderungen sind bei dem Kunden, dann hättest du das Problem, du weißt nicht, wie unsere Branche funktioniert.
Ja, absolut, absolut. Was ja oft auch irgendwie ein gewisser Respekt ist, dass es anders laufen könnte, als es bisher gelaufen ist und man etwas falsch gemacht hat, oder? Jetzt, du hast ja in dem Sinne drei große Programme, oder zumindest öffentlich, oder Future Class, Strategic Sparring und Macherklasse, oder? Wo du sagst, hey, das eine ist für die Leistungsträger im Vertrieb und Beratungsorganisation, das andere ist wirklich Strategiesparring über Verkauf hinaus für Unternehmensschritt und die Macherklasse ist wirklich für die Unternehmer selber, oder? Wie machst du diese Segmentierung? Wie bist du dazu gekommen?
Es ist lustig, ich bin gerade in der Geschichte drin. Ich überlege mir die zwei Schritte, die Future Class und die Macher Klasse zusammenzulegen.
Ja.
Weil es einfach marketingseitig ein bisschen schwierig zu bespielen ist. Aber die Story ist eigentlich relativ einfach. Die Macher Klasse, das Unternehmerorientierte, also da sind Startups, Kleinunternehmer drin, das ist eher eine Geschichte, die ich über Inbound abwickle, die
Ja.
auch viel über Empfehlung laufen. Und dann eigentlich Future Class, das mache ich nur, also ich bin ja jeden Tag im Sales, ich rufe Geschäftsführer, Inhaber, Unternehmer an und verkaufe denen dann die Future Class. Das ist
Ja.
eigentlich der Unterschied. Inhaltlich ist es aber schon so, dass ich natürlich die Inhalte anpasse auf die Zielgruppe. Ist was anderes, als wenn du mit einem Sales-Team arbeitest, als wenn du eine Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern hast. Da kommen noch ganz viel, also die Themen sind dann einfach komplexer. Und so kannst du das bespielen, oder?
Ja.
Aber ich benutze sie unterschiedlich, ja, im Marketing bespiele ich sie unterschiedlich.
Und eben, wir haben das im Vorfeld im Briefings und Podcast etwas gemeinsam besprochen. Und ich meine, es gibt ja Verkaufstrainer und Coaching ist auch, ja, Charlatanerie, wäre zu viel gesagt, aber
Total.
es gibt viel in unserem
Total.
Bereich oder die böses Wort Chaga Chaga oder Harry Gewe
Ja.
sagt, Coach für Coaches, damit sie Coaches coachen können. Das sind einfach unterschiedliche Wertesysteme. Es gibt vielleicht nicht gut oder schlecht, oder? Wie siehst du das Thema Verkauf überhaupt oder Verkaufstraining und Coaching insbesondere der Schweiz auch von der Reputation her und wie hat sich das auch verändert über die letzten 15 Jahre?
Jetzt werde ich mir wahrscheinlich keine Freunde machen mit den Aussagen, aber du willst ja eine ehrliche Antwort, oder?
Immer.
Es ist wie in vielen Bereichen, wo du relativ einfach dir eine Selbstständigkeit ermöglichen kannst. als wir hatten jetzt so die letzten 4, 5 Jahre die Jahre der Experten, oder? Und dann noch ein Amazon-Buch und noch das und das. Ich finde das cool, dass die Leute das machen. Ich finde das toll, aber ich finde, man hat irgendwo auch eine Verantwortung, oder? Und es legitimiert dich einfach nicht, wenn du 3, 4 Jahre lang ein Sales-Team geführt hast, Sales-Trainings zu geben. Warum nicht? Ich kenne ganz wenige, die in diesen Jahren auch gelernt haben, wie bringe ich es rüber, wie erkenne ich schnell, wo die Leute anstehen, was sind die Themen und so weiter. Ich habe einige Jahre mehr Sales-Teams geführt und habe aber auch, wenn ich ehrlich bin, in meinen 3, 4, 5 ersten Jahren viel einfacher gearbeitet, als ich dann in den kommenden Jahren gemacht habe. Also heute habe ich schon den Anspruch, dass ich schnell erkenne, wo wir die Hebel ansetzen müssen, dass ich bereits vor dem Start erkannt habe, wo die Problemstellung ist. So, das müsste der Anspruch sein, oder? Und dann gibt es auch diese andere Ebene, du hast es angesprochen mit Chaka. Finde ich ganz übel, dass diese Mindset-Kiste, oder? Gibt es ein paar in Deutschland, die damit ganze Stadien füllen. Auch da, toll, wenn das jemand kann und so, aber ein Mindset bei einem Verkäufer entwickelt sich aus meiner Überzeugung durch den Erfolg, den er hat in der Umsetzung.
Ja, ich glaube, das ist ein super spannender Punkt, den du ansprichst. Du hast mir mit verschiedenen Kollegen, Kolleginnen auch Vertriebsleiter gesagt, die sagen, hey, das ist schon spannend, ich bin bei dir, Manuel. Also wir haben Sales Playbook wirklich, sage ich mal, fast ein Ingenieursansatz teilweise.
Ja. Ja.
Aber du darfst nicht unterschätzen, die Motivation und die Überzeugung, ob eine Verkäuferin oder eine Verkäuferin das glaubt, dass sie das können. Also wenn sie glaubt, sie kann erfolgreich Termine generieren, ja, oder Abschlüsse machen für 5-stellige Beträge. Oder ob sie glaubt es nicht, sie hat recht, oder?
Aber da bist du wieder bei unserem Eingangsthema, oder? Also beispielsweise, wenn wir in einer Workshop-Serie das Thema Cold Call haben, also wir gehen immer entlang der Journey und irgendwann kommt das Thema Call, wenn wir vorbereitet sind, oder? Dann nehme ich meine Liste raus und mache Calls und die hören mir zu. Und dann erwarte ich aber auch von denen, dass sie es versuchen, und ich erwarte auch vom Vorgesetzten, dass sie aktiv mit dabei sind. Jetzt sind wir genau bei dem Thema im Einstieg, oder?
Ja.
Das sind, am Schluss sind es einfach diese kleinen inneren Widerstände, die du brechen musst. Und dann kommen die Leute rein. Also dieses Reinkommen ist ein heikler Punkt. Ich glaube, wenn die Bereitschaft da ist, dann läuft das, oder?
Ja, ja. Ja, bin ich 100% bei dir. Und ja, glaube auch nicht viel, halt auch nicht so viel kommt aus den USA rüber, in dem Sinne viel. Es ist dann halt einfach, oder? Du musst nur X machen und dann wirst du explodieren und auch ein Stadion füllen und auch einen Porsche fahren. Und so ist es halt vielleicht dann nicht. Was machst du jetzt, wenn du das Mandat kriegst, oft wahrscheinlich von einem Geschäftsführer oder Vertriebsleiterin,
ja,
sagt, kannst du unser Sales-Team trainieren? Und ich meine, du siehst nach 15 Jahren super schnell wahrscheinlich, so ein,
ja,
der ist super, den können wir einfach von A zu A plus bringen, oder von 5,5 auf 6, Schweizer Schulnotensystem. Die zwei, das können wir machen, oder? Die müssen einmal Widerstand aufbrechen, Mut fassen. Und ein oder zwei als meistens, wo du einmal wahrscheinlich mit deiner Erfahrung super schnell siehst und sagen, hey, das ist einfach Motivation, Commitment ist einfach nicht da.
Ja.
Ich meine, du hast das Mandat von Geschäftsführungs-Vertriebsleiterin-Ebene, du siehst auch die Person im Professional. Was machst du? Persönlich finde ich das schwierig, dass man.
Also
kann man hingehen und sagen, dass der hier ist ein Top-Performer, bitte Lohnerhöhung geben, die Person funktioniert nicht, kann ich nichts machen.
Also das ist ohnehin, das sind aus meiner Sicht alles Themen, die die Führung beantworten muss. Was ich kann als Externer ist, ich kann mit denen die Diskussion suchen und über die einzelnen Personen sprechen und Tipps geben, wie sie das anpassen können oder vielleicht auch mal jemanden dazu. Also weißt du, vielleicht noch einen Schritt zurück, wenn ich schaue, welche Prozesse gingen bei mir wirklich in Anführungszeichen in die Hosen, das gibt es bei mir auch, dann ist es meistens, sind es die Prozesse, wo die Führung das Problem ist.
Ja.
Weil ich meinen Auftrag gebe. Du schmunzelst, ich erkenne, du hast dasselbe Problem, oder? Man will zwar was machen, aber man ist nicht wirklich committed. Und du merkst dann halt auch, welche Teams sind gut geführt und welche Teams sind nicht gut geführt. Und dann muss ich vielleicht auch den Vorgesetzten dahin führen, dass er sein Team besser führt und auch durch diese Führung, diese Nähe zum Team erkennt, wie kann ich mit dieser Person umgehen.
Oder? Ja, absolut. Wieso schmunzel ich? Zwei Beispiele, die mir spontan einfallen. Oder? witzigerweise sind es zwei der ungefähr wahrscheinlich 7 Kunden über 200 plus in den letzten 4 Jahren, die das Geld dann zurück wollten und einfach gesagt haben, hey, wir machen nicht weiter, ich komme nicht dazu oder so. Der eine war einfach so, ich habe meinen Verkäufer rausgeworfen nach 3 Monaten, hat nichts abgeschlossen und gesagt, was ist denn durchschnittlicher Verkaufszyklus? 4 Monate. Und so, ja, Mathe ist nicht deine Stärke. Und der zweite hat gesagt, hey, ich mache das seit einem Jahrzehnt. Von meinen 3 Verkäufern sind 2 scheiße und bisher waren alle schlecht. Und wenn du nach 10 Jahren wahrscheinlich ein Betriebsteam hast von 3 Leuten und davon lässt du 2 wieder gehen und sagst, der eine muss jetzt alles machen, dann ist nicht so gut, oder?
Nein, dann hat der ein Problem, oder? Schon so. Ja, und ja, also, aber ich bin da auch, bin dann, wenn es wirklich ums Adressieren von Themen geht, da bin ich dann auch nicht der Diplomat. Ich sage ehrlich, was ich denke. Und ich war auch früher, als ich Teams geführt habe, war ich auch nie der Diplomat. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du jemanden zwingst, etwas zu tun, was er nicht tun will.
Ja. Ja, tut man, glaube ich, niemandem gefallen.
Oder wenn du Erwartungen hast und aufbaust gegenüber jemandem, der diese Erwartungen gar nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will. Oder?
Ja.
Selbst wenn die Person enabled ist, gibt es immer noch solche, die das einfach nicht auf die Reihe kriegen. Und das sind Menschen, die müssen sich die Frage stellen, bin ich im richtigen Bereich tätig, oder?
Wollen vielleicht auch nicht im Verkauf sein. Also wenn
ja, genau. Ja, es gibt noch andere Jobs, oder?
Volleyballspieler oder so, tolle Marathonläufer, aber es müssen ja auch nicht alle Basketball spielen.
Ja, genau.
Ich finde es super spannend, oder deine Werbung umgekehrt als bei vielen, oder viele sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie Coach, Mentor, was auch immer, wenn sie 25 sind und einmal einen Amazon-Shop auf 10.000 Euro gebaut haben. Bei dir ist es umgekehrt, du hast die operative Erfahrung gesammelt, du warst Betriebsleiter, Geschäftsführer, Geschäftsleitungsmitglied im Board, oder, und bist jetzt seit 15 Jahren selbstständig. Was motiviert dich für 2023? Also willst du patrickwoods.com ausbauen? Baust du wieder eine Firma wie Sales Generator, oder wo geht für dich die Reise hin?
Nein, ich bin ja bei Sales Generator raus, weil ich einfach breiter werden wollte. Da bin ich jetzt dran. Muss aber ehrlicherweise sagen, so während Covid bin ich manchmal ein bisschen zu breit, zu opportunistisch geworden. Das fahre ich jetzt wieder zurück. Ging ja vielen von uns so. Da bist du manchmal froh gewesen, konntest dein Business vorwärts bringen. Ich werde, also geografisch werde ich jetzt den Fokus Zürich, München, Berlin legen.
Ja.
Und ich bin jetzt auch einer, der mit einem Buch kommt, aber nicht bei Amazon, sondern ich mache ein richtiges Buch und ein Konzept dahinter und werde das Thema Macherklasse bewusst stärker forcieren in den nächsten Monaten mit der Idee, dass die Macherklasse zu einem Produkt werden kann,
ja,
das nicht zwingend immer nur an Patrick Hutz gekoppelt sein muss. Das ist ein bisschen meine Limite. Ich bin eine One-Man-Show. Ich habe zwar Leute, die mir helfen in gewissen Bereichen, sind aber nicht auf meiner Payroll. Und ja, ich bin jetzt auch Mitte 50 und die Frage ist dann, bringst du das Ding jetzt noch auf einer Produktebene, auf eine andere Ebene? Vielleicht dann auch Online-Trainings und solche Geschichten.
Ja, super spannend, ja. Wir sind schon am Ende von der Zeit her. Super spannend. 5 Dinge, die ich mitgenommen habe. Geschäftsführerinnen sind tolle, natürlich SDRs, wie man heute sagt. Oder du hast immer Türen konsistent geöffnet, auch um glaubwürdig gegenüber meinem eigenen Verkaufsteam zu bleiben. Und ich bin nicht CEO, mein Titel funktioniert nicht in der Kaltakquise, zählt nicht übrigens, für die zuhören. Auch das Akquisezeitfenster wirklich auf die Zielkundinnen ausrichten oder auch von 7 Uhr bis 8 Uhr anrufen, 12 Uhr bis 13 Uhr, gerade bei Industrieunternehmen, die sind früher wach als die typischen Verkäufer.
Ja.
Darum den Kunden erfolgreich zu machen, nicht in der Komfortzone zu bleiben. Ich glaube, dort auch das Thema Hürden aufbrechen im Rudel, wie du gesagt hast, Werbateam, oder mit Call-Sessions, mit Live-Calls.
Ja.
Und das, dass du keine Rollenspiele machst oder immer direkt die richtigen Kunden anrufen, doppelter Wert eigentlich so, oder? Und auch aber die Qualifikation unbedingt professionell durchführen vor dem Outreach. Oder es gibt nichts Frustrierendes, als im Verkauf zu sein, ohne die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Wenn ich eine Liste kriege mit 100 Namen und 90 davon sind falsch und 10 gehen nicht ran. Und der eine ist sauer. Und ich glaube, das andere auch nochmal, was wir auch immer wieder unseren Kunden näher bringen oder sie dann in den Sales Webs und sagen, C-Level ansprechen, lohnt sich einfach, weil die eine übergeordnete Sicht haben. Oder es bringt mir nichts, wenn ich auf den Junioren-Abteilungsleiter gehe und er sagt, ah, Patrick, du hast noch mit keiner Bank gearbeitet, nur Versicherung, bei uns ist alles ganz anders. Und dann fliegst du raus, obwohl es eigentlich Sinn machen würde. Und auch zum Thema Eingangsfrage, das spielt sich Vertrieb fast immer gleich ab, Patrick, oder das gesagt, technisch ja, inhaltlich weitgehend. Branchenreferenzen helfen definitiv in der Kundenakquise, aber spannenderweise zerpflücken sich diese Bedenken und sind gar nicht richtig relevant auf der Geschäftsführungsebene. Deswegen volle Kraft voraus für ein tolles 2023. Alles Gute für das Buch, auch für das neue Produkt dann zur Macherklasse. Bin super gespannt und danke, dass du da auch ein Vorbild für andere Sales Coaches und Trainer bist in der Schweiz.
Gerne. Danke dir, Manuel.